Wir sind ja im Gesundheitswesen, also in einer Aufholjagd. Deutschland hat erhebliche Defizite.
It's an unbelievably complex subject. Nobody knew that healthcare could be so complicated.
Willkommen zum Arztgespräch, dem Podcast über Medizin und Gesundheitspolitik. Mein Name ist Christian Köhler. Ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden.
Hallo, mein Name ist Christian Sommerbrot, hier im Podcast Tino, bin ebenfalls Hausarzt, auch in Wiesbaden niedergelassen, aber in einer anderen Gemeinschaftspraxis als der Christian.
Und mein Name ist Marc Hahnfeld, ich bin nicht in einer Gemeinschaftspraxis, sondern in einer Einzelpraxis als Facharzt für Allgemeinmedizin und auch für Anästhesie und als Hausarzt.
Und unser Thema heute, Deutschland hat die Wahl, aber wer kümmert sich um unsere Gesundheit? Ja, eigentlich hatten wir vor, uns in der heutigen Folge intensiv mit den gesundheitspolitischen Programmen der Parteien zur kommenden Bundestagswahl zu beschäftigen. Doch wenn man sich die Wahlkampfdebatten anschaut, dann dominieren vor allem die Themen Migration, innere und äußere Sicherheit, Wirtschaftsthemen, selbst große Zukunftsthemen wie die Klimapolitik, Bildungspolitik, die Digitalisierung sind kaum präsent und über das Gesundheitswesen wird erst recht nicht gesprochen. Aber genau darum geht es uns heute in unserer Folge, denn ganz egal, was im Wahlkampf jetzt Priorität hat, in der kommenden Legislaturperiode wird das Gesundheitswesen vor riesigen Herausforderungen stehen. Die drängenden Probleme sind die Krankenhausreform, die Reform des ambulanten Sektors, die Finanzierung des Gesundheitssystems, vor allen Dingen auch der Fachkräftemangel in der Medizin und auch in der Pflege und auch der demografische Wandel und steigende Patientenzahlen. Krankenhausreform und Finanzierung des Gesundheitssystems sind natürlich Themen, da fehlt uns in letzter Konsequenz dann auch die Sachkompetenz, kann man sagen, aber das Thema Fachkräftemangel und zum Beispiel auch der demografische Wandel verbunden mit steigenden Patientenzahlen und die Reform des ambulanten Sektors, das betrifft uns ja ganz unmittelbar und da wollen wir heute mal drüber reden. Hallo Marc, hallo Tino.
Hi Christian.
Hallo.
Du, also ich finde das mit den Wahlprogrammen gar nicht so schlimm. Die sind eigentlich, gerade was das Gesundheitssystem betrifft, sehr passend alle aus allen Parteien zu dem Kandidaten der CDU. Die Gesundheitsprogramme aller Parteien passen auf einen Bierdeckel.
Ja, das stimmt allerdings. Das ist wirklich traurig diesmal. Ich habe auch probiert, die Wahlprogramme mir irgendwie zusammenfassen zu lassen. Da gibt es ja inzwischen ganz gute KI-Tools, die wir ab und zu auch mal nutzen hier für unseren Podcast oder auch in den Praxen tatsächlich. Und eigentlich ist das im Wesentlichen floskelbasiert. Ne? Es gibt so ein paar, tatsächlich ein paar Unterschiede in der im Konzept, dass jetzt zum Beispiel CDU, CSU das duale System von gesetzlicher und privater Krankenversicherung beibehalten wollen und sich auch zur Freiberuflichkeit und zur solidarischen Beitragsfinanzierung bekennen, während SPD und Grüne eher zur Bürgerversicherung tendieren. Aber so richtig konzeptionelle Unterschiede findet man da nicht.
Naja, so ein paar konzeptionelle Unterschiede sind schon, die sind aber Marginalien. Wie du schon gesagt hast, die CDU und die FDP wollen lieber ein normales Gesundheitssystem mit der Zweiklassenmedizin, also sprich private Versicherung und gesetzliche Krankenversicherung beibehalten und ansonsten nur kleine Steuerungsmaßnahmen und stärker die Pflicht des Bürgers in Anspruch nehmen, während SPD und Grüne da konträr sind und sagen, sie gehen eher in Richtung einer Bürgerversicherung und das Gesundheitssystem auf breitere Beine stellen. Aber beide Ansätze gehen völlig an der Realität vorbei und der größte Witz ist ja der Antrag der AfD, die im Grunde genommen alle relevanten Probleme ignorieren und das Wahlprogramm auf Abschaffung der Impfpflicht und Aufarbeitung der Corona-Pandemie reduzieren.
Ja, das stimmt im Wesentlichen. Ja. Das ist wirklich. Wir hatten ja ein paar Probleme schon angesprochen, die jetzt in der nächsten Legislaturperiode wirklich dringlich sind. Was sind eurer Meinung nach so die drängendsten Probleme, denen wir uns dann ausgesetzt sehen, auch ganz tagtäglich in unseren Praxen? Wo brauchen wir also eine politische Strategie oder Agenda?
Ja, mir fällt da ein, dass unsere Praxen einfach in Gefahr sind, ne? Überhaupt, dass es demnächst welche gibt. Ich bin demnächst mal auf so einem Panel eingeladen, wo ich eine Folie machen soll, wie ich mir die Arztpraxis der Zukunft vorstelle, also die Hausarztpraxis in dem Fall. Und ich bin drauf und dran, da mehr oder weniger so einen Strohbüschel in der Wüste hinzumalen, weil unsere Praxen also überaltern. Ne, das heißt also, es verschwinden viele. Der Ärztemangel wird zunehmen, die Arbeitslast wird zunehmen. Und wir müssen uns dringend darüber unterhalten, wie wir Leute in diesen Beruf hineinbekommen, wie wir die Versorgung sicherstellen, wie wir die Finanzierung sicherstellen, wie wir an Personal kommen. Und aus all dem in einer alternden Gesellschaft ergeben sich einfach viele Dinge, die ja genau mit diesem Thema zu tun haben, der Bevölkerungspyramide und allem drum und dran.
Ja, zum Thema Ärztemangel möchte ich ein paar Zahlen liefern. Das hatten wir auch schon mal in älteren Folgen hier durchgesprochen. Also allein in Hessen ist es so, dass bis 2030 knapp die Hälfte aller Hausärzte das Rentenalter erreicht. Der Hausärztemangel bundesweit: bis 2035 werden in Deutschland rund 11.000 Hausarztstellen unbesetzt sein. Was konkret bedeutet, dass dann fast 40% der Landkreise unterversorgt sind oder von einer Unterversorgung bedroht sein werden. Das sind ja Zahlen, die sind so erschreckend und gravierend, dass wir dringend Lösungen hier brauchen, wie wir einfach nicht nur dem Ärztemangel begegnen, sondern wie wir auch die Kolleginnen und Kollegen in den Praxen halten und auch ins ambulante System wieder reinziehen, wie wir das ambulante System wieder attraktiv machen. Das haben wir ja auch hier schon häufig genug besprochen. Es sind in Deutschland ungefähr 700 Millionen ambulante Behandlungsfälle jährlich. Und das müssen natürlich auch Kolleginnen und Kollegen abdecken. Und das ist akut bedroht, und zwar nicht irgendwann in 15, 20, 30 Jahren, sondern in 5 Jahren und noch schlimmer in 10 Jahren. Das werden wir ja alle noch erleben.
Also der Marc hat das schon ganz richtig geschrieben oder du hast jetzt auch ganz gut zusammengefasst. Der demografische Wandel ist eigentlich das, was uns zentral am meisten bedroht. Aus zweierlei Gründen. Erstens, weil das Personal in den Praxen älter wird, Ärzte und MFAs und weniger zur Verfügung sind und wir gleichzeitig mehr Kranke versorgen müssen, weil weniger Beitragszahler da sind, wir aber höhere Gesundheitsausgaben haben. Das heißt, wir haben in vielen Bereichen die Quadratur des Kreises. Und ein ganz zentraler Punkt ist dabei, den wir in den Praxen jetzt schon spüren, der Fachkräftemangel.
Also zum Fachkräftemangel gibt es auch sehr interessante Zahlen. Konkret ist es so, dass bis 2030 ein Fachkräfteengpass von ungefähr 25% bei Gesundheits- und Krankenpflegern erwartet wird. Insgesamt ist es so, dass bis zum Jahr 2035 knapp 1,8 Millionen offene Stellen im Gesundheitswesen dann unbesetzt bleiben. Also das sind 35% aller Stellen, die da notwendig zu besetzen sind. Das sind massive Auswirkungen, ne, die wir da spüren werden und die wir zum Teil ja auch jetzt schon in den Praxen spüren. Also ganz konkret glaube ich, dass kaum eine Arztpraxis im Moment nicht MFAs sucht. Also bei mir in der Praxis selber gerade, so dass wir so eine Umbruchsphase haben, eine kleine, und da wir in den letzten Wochen viel auf Personalsuche waren und das sich immer schwieriger auch gestaltet, weil das insgesamt auch ein Markt ist, der sehr im Umbruch ist. Also ich glaube, jeder von uns spürt das, dass zum Beispiel jetzt bei unseren Angestellten der Trend eher dazu geht, auch öfter Stellen zu wechseln. Ja, also gute und gut qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für die sind wir häufig eine Durchgangsstation. Ja, auch oft hin zu anderen administrativen Aufgabenfeldern wie Behörden, Gesundheitsämter, Versicherungen. Und das ist natürlich was, womit wir in den nächsten Jahren auch umgehen lernen müssen. Denn so diese klassische Situation, dass wir jemanden anstellen, den wir am besten noch ausgebildet haben und der dann bei uns 10, 15 Jahre bleibt, vielleicht sogar in Rente geht, das wird immer seltener so der Fall sein.
Du hast natürlich recht, tatsächlich diese alten Konzepte, wo der Arzt mit seiner MFA fast schon so ein eher ähnliches Verhältnis führt und die beiden irgendwie zusammen beginnen und dann zusammen in Rente gehen, das wird es tatsächlich immer weniger geben. Wir werden wechselnde Teams haben und der Arbeitsmarkt ist auch fluider geworden. Die Leute wechseln schneller die Stelle, sind unzufrieden, suchen sich was Neues aus. Das waren früher tatsächlich, war den Leuten nicht bewusst, dass sie die Möglichkeit der Auswahl haben, so würde ich es mal bezeichnen. Mhm. Die waren dann konservativer und ängstlicher. Ich weiß nicht, Marc, wie ist denn bei dir auf dem Land? Bei uns in den Städten, Christian, mir ist ja die Situation ziemlich ähnlich. Unsere Praxen sind knapp einen Kilometer voneinander entfernt.
Wir merken das auch, den Fachkräftemangel. Ich muss immer sagen, da halte ich mich immer dezent zurück bei solchen Themen und Diskussionen, weil ich sehr viel Glück habe. Ich habe also ein sehr, sehr starkes Team geerbt, das auch zusammenbleibt, das sich gut versteht, das sehr, sehr gut qualifiziert ist. Und ich habe tatsächlich überhaupt nicht das Problem, dass ich zu wenig Leute habe, sondern ich bin wirklich gut ausgestattet mit Personal. Aber ich weiß auch ganz genau aus dem, was ich in der Umgebung feststelle und was ich da auch in meiner Funktion höre als beispielsweise Kreisstellenvorsitzender von der KV, dass sollte sich das mal ändern, aus irgendwelchen Gründen es schwer wäre, dann tatsächlich Leute zu finden.
Man darf sich auch tatsächlich, ohne dass ich da jetzt schlechte Stimmung machen will, aber man darf sich da nicht allzu sehr, glaube ich, auch in Sicherheit wiegen, weil das kann ein sehr dynamischer Prozess werden, ne? Das braucht gerade bei so einem gut funktionierenden und festen Teamgefüge nur sein, dass ein Baustein da rausbricht und dann auf einmal im Teamgefüge was passiert. Ja, also einem Freund von mir ganz konkret ging es auch so, dass dann die Erstkraft gekündigt hat und die stellvertretende Leitung dann 3 Monate später auch gegangen ist, weil die Erstkraft ihre beste Freundin und Kollegin war und sie dann keine Lust mehr hatte ohne die und dann die restlichen 3, 4 verbliebenen Angestellten, die vorher nie in Leitungspositionen waren, dann auch es nicht geschafft haben, da reinzukommen und dann auch irgendwie fanden, dass der Laden jetzt zu unorganisiert läuft auf einmal. Ne? Das sind so Prozesse, da steckst du teilweise echt nicht drin. Das heißt, man muss da tatsächlich auch ein bisschen langfristiger vielleicht strategisch planen, wie man mit solchen Situationen umgehen kann, damit man zumindest ein Konzept in der Tasche hat, wenn einem das passiert. Ne?
Ja.
Na gut, ich meine, die Aufgaben in der Praxis sind ja überschaubar. Also wenn die Leute mal denken, dass das wäre doch leicht. Man braucht eine MFA, die idealerweise die Anmeldung schmeißt und das Telefon bedient. Bei großen Praxen vielleicht nochmal tatsächlich eine eigene MFA am Telefon. Oder Fachkraft, je nachdem, muss ja nicht eine MFA sein. Und der Rest geht dann in die Funktionen. Und je größer die Praxen ist, umso mehr MFAs brauche ich für Auffüllen der Lagerbestände über Durchführung der medizinischen Untersuchungen. Und je mehr Patienten ich versorge, also so bei 1000 bis 1500 Patienten, brauche ich locker 4 MFAs aufwärts.
Wie macht ihr das für die Rekrutierung von Mitarbeiterinnen? Also jetzt Marc ist nicht betroffen. Gut, Dino, und was nutzt du für Systeme? Indeed? Oder?
Tatsächlich mittlerweile in vielen Fällen Indeed. Mhm. Hatten wir ja vorher bei der Forumgespräch drüber gesprochen, benutzt du ja auch. Mhm. Sprechen wir auch manchmal durchaus Patienten an. Das kann auch vorkommen, dass wir Leute, die fit sind und wenn man so mitbekommt, die suchen was, dass man die einfach mal anspricht. Da haben wir tatsächlich jetzt auch eine sehr gute Mitarbeiterin gewonnen in der Praxis. Und dann ist es tatsächlich so, dass wir immer noch sehr fest daran glauben, dass die Leute, die wir in der Praxis ausbilden, zumindest einige Zeit bleiben, so dass wir einen sehr starken Fokus auf Ausbildung in der Praxis legen und dann eher bereit sind, einen gewissen Wechsel zu akzeptieren sagen wir mal einen gewissen Fluss im Team, weil Auszubildende tatsächlich im Moment noch einfacher zu bekommen sind als MFAs, wobei sich da im Moment in den letzten Wochen, das habe ich auch aus anderen Regionen Hessen mitbekommen, so ein bisschen die Arbeitsmarktsituation entspannt.
Mhm. Also wir haben jetzt auch hauptsächlich mit Indeed gearbeitet. Es gibt noch andere Jobportale, muss man sagen, die auch ähnlich funktionieren. Wenn ich jetzt da einen Tipp geben sollte an Kolleginnen und Kollegen, würde ich sagen, seid schnell. Also wenn ihr gute Bewerbungen reinbekommt von jemandem, wo ihr denkt, das könnte gut passen, muss man schnell reagieren. Wenn man erst nach nur alle 2-3 Tage in diese Portale schaut, was sich da so angesammelt hat an Bewerbungen, dann sind die guten Bewerberinnen und Bewerber in der Regel schon weg. Bei Indeed konkret gibt es jetzt eine Funktion, dass man, weiß jetzt nicht mehr, wie das heißt, quasi auch aus einem Bewerberpool, ja, ähnlich wie in so einer Kontaktbörse sich das angucken kann, wer also Bewerbungen, wer seine Bewerbungsunterlagen da eingestellt hat und man die dann proaktiv auch als Arbeitgeber kontaktieren kann und einfach so anchatten kann, ob ein Interesse bestünde, sich mal vorzustellen. Und das hat auch ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Also wir haben jetzt einen guten Bewerbungsprozess eigentlich gehabt mit vielen sehr gut qualifizierten Bewerberinnen auch. Und das war jetzt ein ganz anderer Bewerbungsprozess, als wir ihn zum Beispiel vor einem Jahr hatten, als wir relativ lange gesucht haben.
Also wir haben jetzt gerade 2 neue Azubis eingestellt und unsere Azubis im 3. Lehrjahr arbeiten jetzt ein. Und da sind wir jetzt dabei, wieder unsere Schulungsunterlagen und Praktikumsberichte in der Praxis zu überarbeiten, dass die möglichst schnell reinkommen.
Wenn wir jetzt vom Fachkräftemangel ein bisschen weggehen, wir werden in Zukunft steigende Patientenzahlen bekommen. Und vor allen Dingen werden wir auch vermehrt ältere Patienten behandeln müssen. Denn das Durchschnittsalter der Bevölkerung steigt immer noch. Und sodass wir zum Beispiel konkret derzeit einen Anteil von Menschen ab 65 Jahren in Deutschland von 21% haben. Das sind ungefähr 18 Millionen Menschen. Und der Anteil dieser Bevölkerungsgruppe, der über 65-Jährigen, der wird jetzt in den nächsten 5 Jahren auf 29% steigen. Also da kommen nochmal 7 Millionen dazu, auf etwa dann 25 Millionen Menschen. Und die brauchen natürlich alle eine medizinische Versorgung und die brauchen auch alle möglichst einen Arzt oder eine Ärztin, der sie dann oder die sie dann behandelt. Momentan sieht das ja eher ein bisschen düster aus im ambulanten Sektor, gerade was jetzt Hausärztinnen und Hausärzte angeht. Da ist die Motivation nicht so übermäßig groß, jetzt in eine Praxis zu gehen oder eine Praxis neu zu eröffnen. Wie können wir denn dieser Sache eigentlich begegnen oder was können wir da von der Politik mal konkret fordern?
Naja, wir haben ja jetzt gerade A, was gefordert und B, auch schon von der Ampelregierung schon oder noch geliefert bekommen zum Ende, nämlich das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz. Und ein wesentlicher Punkt ist, dass wir unsere Praxisabläufe intelligenter gestalten müssen, so will ich es mal formulieren. Ganz viele Praxisabläufe sind daran gekoppelt, wie wir abrechnen oder wie bestimmte administrative Dinge in der Praxis erledigt werden. Also zum Beispiel, dass die Patienten eben für ein Rezept, das sie voraussichtlich die nächsten 5 Jahre in gleicher Dosierung nehmen würden, das beliebte Beispiel von der Schilddrüsenunterfunktion zum Beispiel, denen müssen wir es ermöglichen, so wenig wie möglich in die Praxis zu kommen, zum Beispiel mit einem Jahresquartal. Problem ist, wenn wir als Arzt ein Jahresquartal ausstellen, haben wir erhöhte finanzielle Einbrüche, weil der Patient nur noch in einem Quartal von 4 in der Praxis erscheint. Und so müssen wir auf der einen Seite dafür sorgen, dass die Kollegen eben nicht finanzielle Einbußen haben, die Patienten aber nicht mehr so häufig in die Praxis kommen müssen. Wiederholungsrezepte, Folgeverordnungen, Folgeüberweisungen. Also es sind ja ganz viele Beispiele, die wir in der letzten Zeit auch schon aufgezählt haben, wo wir im Management in der Praxis daran arbeiten können. Und da muss die Politik uns bestimmte Vorgaben liefern. Das hat sie jetzt zum Teil getan. Zum Teil muss sie das nachbessern, dass wir mit den Patienten zusammen daran arbeiten können, dass sie weniger häufig in die Praxis kommen.
Ich würde es noch ergänzen. Also natürlich müssen wir optimieren an diesen Stellen. Wir brauchen auch eine vernünftige Vergütung für die Arbeit, auch wenn die Patienten nicht kommen, also auch diese unkomplizierten Fälle. Dann brauchen wir aber auch Optimierung im Praxisbereich. Also ich sage jetzt mal Stichwort Digitalisierung, dass wir diese auch nutzen, um effizienter mit unseren Akten umzugehen, mit Erinnerungen an Dinge, die zu tun sind und so weiter. Und schlussendlich müssen wir auch dafür sorgen, dass auch weniger Leute in die Praxen kommen müssen. Da gibt es ja so Konzepte, die einige Krankenkassen entwickeln. War ich jetzt in einem Call gewesen und in einer Veranstaltung von der Techniker-Krankenkasse, wo so ein Versorgungsassistent vor Ort praktisch sowas wie eine Ortspflegekraft etabliert werden soll mit einem Werkzeugkoffer an Diagnostik, der auch KI gesteuert ist, wo also auch Plausibilität geprüft wird vom Gerät, nach dem Motto hier, das Stethoskop zum Herz abhorchen, hältst du aber bitte nicht auf den Bauch, sonst höre ich nicht, was ich hören möchte, sondern das hältst du aber bitte dahin. Und dann kann man damit arbeiten und dafür sorgen, dass Leute niederschwellig Gesundheitsberatung suchen können, ohne dass sie immer gleich ärztlich gesehen werden müssen. Und all diese Dinge müssen wir, glaube ich, auch als Ärzte lernen, dann zu delegieren oder auch abzugeben, weil wir schlichtweg das, was da auf uns zukommt, wenn die Prognosen stimmen, dass unsere Kapazitäten sinken, werden wir es nicht mehr bewältigen können, ganz einfach. Das ist ja jetzt schon an der Grenze, das merken wir jeden Tag. Ne?
Aber Marc, es geht nicht nur um das, was nicht bewältigen können, sondern eigentlich in den letzten, ich bin jetzt seit 15 Jahren grob niedergelassen und in den 15 Jahren habe ich ganz oft darüber diskutiert, warum kommen die Patienten so häufig in die Praxis. Im Bundesdurchschnitt 10, 13 Mal, dass die Leute in eine Praxis aufschlagen und davon mehrfach in der Hausarztpraxis. Und bevor da jetzt so der falsche Zungenschlag reinkommt, die Patienten, die es brauchen und wo es notwendig ist, sollen weiter häufiger oder so häufig kommen, wie sie es brauchen. Ja. Aber es geht vor allen Dingen darum, dass wir bei den Patienten, wo es nicht so häufig sein muss, nach Möglichkeit das verhindern. Und da geht es tatsächlich um diesen ganz banalen Begriff Patientensteuerung, denn es sind so viele Beispiele, die mir in der Praxis einfallen, die fast alle sich um dieses schreckliche Konzept Folgeverordnung drehen, warum die Patienten völlig unnötig bei mir in der Praxis erscheinen. Und immer wenn sie da sind, haben sie ja dann nochmal doch eine schnelle Nachfrage, was dann einfach Zeit bindet. Oder Impfpasskontrollen. Die Patienten können diesen dämlichen gelben Impfpass selbst nicht lesen. Das Ding ist völlig untauglich eigentlich, wenn man da nicht in diese kryptischen Dinge geschult ist, die denn zu verstehen, wann die nächste Auffrischimpfung von welcher Impfung notwendig ist. Und die Patienten brauchen ein übersichtliches Erinnerungsmanagement, wie du gesagt hast, Marc, das aber nicht nur in unseren Praxen hängt. Da sind wir dann bei der EPA zum Beispiel.
Genau. Also ich möchte auch nicht falsch verstanden werden, dass ich Patienten nicht mehr in der Praxis haben will, die diese Beratung brauchen. Nur es gibt eben auch viel, viel niederschwelligere Fragen, die in der Praxis nicht unbedingt gebraucht werden oder wo eine Praxis nicht gebraucht wird, sondern wo auch jemand anders beraten kann und erste Anlaufstelle sein kann. Und das kann eben schon auch eine Belastung abbilden. Da bin ich schon überzeugt, dass wir es schon brauchen werden auch.
Na, der Freund meines Kollegen hat einen guten Vorschlag gemacht. Er hat gemeint, wir müssen einfach einen Automaten vorne aufstellen, der vier Dinge abdeckt. Zum einen Taste 1 AU, Patient gibt ein von wann bis wann. Taste 2 IBU 600, 20 Stück. Taste 3 Folgerezept und Taste 4 6x KG bei Rückenschmerzen. Ja, so, damit wären 80% unserer Konsultationsfälle gefühlt abgedeckt. Und das kann dann eigentlich ohne große Ressourcen in Anspruchnahme geschehen. Ja.
Ja, man darf nur nicht vergessen, dass wir weiter auch Patienten untersuchen werden müssen. Das haben wir ja auch schon mehrfach gesagt. Wir werden nach wie vor auch ärztliche Expertise benötigen. Wir müssen sie nur besser kanalisieren, auch als wir es unter Umständen jetzt tun. Das hat Tino ja gerade ganz gut gesagt, dass man teilweise Arbeit tut, die vielleicht auch an dem Thema vorbeigeht, was wir eigentlich machen sollten.
Allein der ganze Verwaltungskram, diese ganzen Anträge von irgendwelchen Versicherungen und so weiter, wo wir sinnloses Zeug ausfüllen müssen, was einfach nur Zeit frisst und keinen wirklichen Mehrwert hat, die tatsächlich viel eleganter ausgefüllt und erstellt werden könnten. Aber es kommt noch ein zusätzliches Problem dazu, Marc. Es geht nicht darum, dass wir Patienten auch untersuchen müssen, sondern mit dem demografischen Wandel werden wir in der Hausarztpraxis die Patienten auch mehr untersuchen müssen. Denn es trifft ja nicht nur uns Hausärzte, sondern auch Fachärzte, sodass auch das Spiel der Zukunft sein wird, dass mehr fachärztliche Kontrollen in der Hausarztpraxis landen. Mhm. Also wir brauchen hier auch eine bewusste Weiterentwicklung und Ausbau des Faches Allgemeinmedizin, eine Stärkung der Kompetenz. Da ist zum Beispiel das IAF vom Hausärzteverband ganz maßgeblich dran beteiligt, Fortbildungen zu schaffen, die diesen zukünftigen Versorgungsanspruch auch mit abdecken.
Mhm. Nur, wenn man das tut, dann muss man aber auch darüber sprechen, dass nicht das ganze Gesundheitswesen sagt, sie müssen jetzt zu ihrem Hausarzt gehen und der muss es dann machen und es wird nicht vergütet, nicht ausreichend.
Das machen sie doch jetzt schon.
Ja, was glaubst du denn? Das wird die Vergütung unserer Mitarbeiterin. Genau, also man muss, wenn man das möchte, muss man auch auf der anderen Seite dafür sorgen, dass das auch entsprechend vergütet wird. Da kommen wir ja auf das Anfangsthema wieder. Wie kommen wir an Personal? Das geht nur mit einer speziellen oder mit einer entsprechend angepassten, auch finanziellen Ausstattung der Praxen. Und das wird im Moment ist das eher so, dass das in die falsche Richtung kippt, aus meiner Sicht.
Also sicher ein Meilenstein in der Gesundheitsversorgung und das wird meiner Meinung nach sein, und das wird auch keine 5 Jahre mehr dauern, sind KI-basierte Lösungen. Ja, also ich prognostiziere jetzt mal so ganz kühn, dass wir heute uns schon nicht vorstellen können, wie wir mit KI-basierten Innovationen in 2 Jahren arbeiten. Ja,
also wenn ich mir die Innovationen, Entwicklung der letzten 20 Jahre angucke, lieber Christian, dann gehe ich davon aus, dass wir in 5 Jahren erstaunt sind, dass wir immer noch da stehen, wo wir heute stehen.
Zumindest bei dem, was es offiziell gibt.
Ja. Das glaube ich nicht. Darf ich das noch ein bisschen ausführen? Ich glaube das tatsächlich nicht, wenn du dir mal überlegst. Wir haben hier wir waren, glaube ich, der erste Podcast, würde ich jetzt mal sagen, der erste deutschsprachige Podcast, der über ChatGPT in der Medizin gesprochen hat. Das war wenige Tage, nachdem ChatGPT damals gelauncht worden ist. Und da haben wir schon Anwendungsbeispiele gebracht. Ich weiß noch, wir haben Anwendungsbeispiele gebracht, wir haben uns einen Arztbrief übersetzen lassen. Wenn ich mir vorstelle, wie wir damals vor 2 Jahren, das ist ja jetzt kein langer Zeitraum, das wahrgenommen haben, wie überrascht wir waren und wie viel ich jetzt heute tatsächlich auch in der Praxis schon damit mache. Auch gerade, was dieses Schreiben von Briefen angeht, von irgendwelchen Versorgungsanträgen etc., ne, wo man sehr schön vorformulieren kann. Ja, und wenn man die Patientendaten da rauslässt, dann kann man da wirklich sich prima Sachen schon schreiben lassen, Atteste, ja, etc. Auch E-Mail-Anschreiben formulieren. Das alles wird mehr und mehr auch in den nächsten Monaten, und das wird kein Jahr mehr dauern, denke ich, in PVS-Systeme implementiert werden.
Wird es doch schon.
Ja, aber ich habe noch keins jetzt gesehen, was so praxisreif ist, dass es wirklich zur Anwendung kommt.
Aber dann gibt es wirklich extreme Erleichterungen, die uns das bieten kann. Man könnte jetzt
das
schon,
ist das, was ich
wenn
meine,
ich eine
ja.
Akte nehme, dann kann ich mir davon einen Ausdruck machen, kann das bei ChatGPT einstellen. Ich kann die PDF-Dateien, die in der Akte sind, dort einstellen und kann sagen, bitte guck mal nach, was der Patient für Dauerdiagnosen hat und für wichtige Fakten in den Arztbriefen. Und sag mir mal, auf was ich demnächst achten muss. Das kann das jetzt schon. Natürlich ist das illegal, das wird jetzt keiner von uns tun, aber wenn diese KI-Systeme sich weiterentwickeln und entsprechend an Ort und Stelle bleiben und die Daten eben auch nicht weltweit über irgendwelche Server geschickt werden, dann geht das eben schon. Ne? Und das...
Ja. Das ist das, was ich meine. Ne? Das heißt, wenn wir DSGVO-konforme Systeme da bekommen, die auch in Richtung Medizin-Language letztlich trainiert sind, dann nimmt uns das natürlich wahnsinnig viel Arbeit ab. Der erste Schritt, den ja auch schon einige Praxisverwaltungssysteme jetzt gehen, ist die Dokumentation quasi zu übernehmen. Also dass quasi ein Language-Model dem Arzt-Patient-Gespräch zuhört, wenn der Patient einwilligt. das Audiofile verbleibt auf einem lokalen Server oder eben in einem deutschsprachigen Serverraum, sodass das DSGVO-konform ist. Und das Transkript dieses Gespräches gibt dann halt aus, zum Beispiel Patient kommt mit Atemwegsbeschwerden, Husten etc. Und wir können dann im Prinzip während der laufenden Behandlung unseren Befund sprechen, ja, wir können eine Diagnose sprechen, wir können sicherlich in 2 Jahren sitzen wir auch da und sagen, okay, schreib jetzt ein Antibiotikum auf und die Maschine sagt uns, okay, also Amoxicillin oder Penicillinallergie, in dem Fall wäre Azithromycin angezeigt oder ähnliches. Ich glaube, dass das jetzt nicht mehr
Christian, so lange noch viel dauert. Besser. Die weiß, dass Azithromycin in der Apotheke im Moment nicht verfügbar ist und empfiehlt dir Oxithromycin.
Also so ein System teste ich gerade übrigens. Ne? Ich benutze sowas gerade. Und das Faszinierende ist, der kann tatsächlich Informationen rausfiltern. Und ich habe es mit meiner Mitarbeiterin probiert. Die habe ich mal behandelt und habe dann nach der Behandlung gefragt, Mensch, wie war das denn und so? Und einfach mal als Test für dieses System. Mensch, wie war es? Wie ist dir gegangen? Wie waren die ersten Tage? Wie ist es jetzt? Ne? Gut, dann müssen wir es nicht mehr behandeln. Und dann haben wir noch gefragt, Mensch, wie war denn das Wochenende? War eine Party? Wie war es denn? Wen hast du getroffen? Und hast du Handball-WM geschaut? Ne? Das ist so mein Thema gewesen die letzten Wochen. Ne? Und dann sieht man auch bei der Prozessverarbeitung davon, okay, der sammelt die Informationen, der filtert Smalltalk raus und dann kommt wirklich ein Befund, wo alles mit Party und Handball nicht drin ist und nur die Informationen drin sind. Das ist schon krass. Es fehlen noch so ein paar Dinge. Ab und zu passieren da auch etwas lustige Fehler. Aber das ist schon sehr weit. Und diese Dinge, dass der uns Karteikarteneinträge generieren kann, beispielsweise auch ein Rezept, das ist nicht Jahre weg, sondern ich würde denken, wenige Monate.
Ja, aber das Spannende, Marc, hieran ist, dass das, was du beschreibst, da stellt sich die Digitalisierung in der Praxis auf 2 verschiedenen Ebenen dar. Wir haben einmal das, was wir im Moment im Alltag bei den meisten Kollegen in der Praxis erleben, ist die Digitalisierung in Form von den nervigen Neuanwendungen von der Gematik. Jetzt im Moment der schreckliche Start der elektronischen Patientenakte. Davor war es das elektronische Rezept oder die EAU, was hakelig vonstatten ging. Und da werden sicherlich noch in Zukunft weitere Verordnungsmöglichkeiten kommen, die diesen rein administrativen Weg von Zettel von A nach B schleppen erleichtern werden. Sowohl für die Patienten, wie für die Praxen, wie für die Krankenkasse. Und der zweite Teil Digitalisierung, das ist der, über den wir jetzt gerade reden, der hat mit Gematik und Co. überhaupt nichts zu tun, sondern der findet entweder zum Teil mit innovativen PVS-Systemen statt. Da gibt es ja mittlerweile innovativere PVS-Systeme und weniger innovativere PVS-Systeme. Ich erinnere da an die Auflistung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zu den Systemen, wohin viele wechseln und die Systeme, die im Moment scharenweise verlassen werden. Dann kommt noch die dritte Ebene dazu. Das sind die Dinge, die wir selber unabhängig davon in unseren Praxen nochmal installieren.
Definitiv. Also im Moment ist es tatsächlich auf der offiziellen Ebene relativ nervig. Ich glaube, das liegt auch daran, dass so viele immer wieder mehrere Player einfach sich da ständig einmischen. Da kommt das Gesundheitsministerium, dann kommt wieder das BSI, dann kommen die. Ich finde, dann kommt eine Legislatur wieder dazwischen, bis zu deren Ende das dann stattgefunden haben muss. Da wird man irgendwann auf eine andere projektbasierte Arbeit gehen müssen. Letztlich wird man aber auch da sehen bei der EPA, dass auch das sich irgendwann durchsetzen wird, dass man da die Fehler beseitigen wird. Ne? Denkt mal dran, wie toll das E-Rezept jetzt funktioniert. Ich bin schon genervt, wenn ich für die Heime, wo das ja noch nicht so richtig funktioniert, jetzt diese blöden rosa Rezepte unterschreiben muss. Nur genauso genervt bin ich, wenn ich irgendjemanden alte Arztbriefe ausdrucken muss für eine Vorstellung bei einem Gebietsfacharzt, wo ich sage, Mensch, wieso kann ich das nicht einfach jetzt ins System stellen und dann kann das da abgerufen werden und ist nicht vom Zufall abhängig, ob der Patient das an dem Tag vergisst. Und das wird sich schon auch noch zeigen, nur fordert uns das einfach relativ viel ab, weil diese Systeme einfach ihre Kinderkrankheiten haben, die doch sehr ausgeprägt sind.
Wobei ich da dazu sagen muss, dass ich finde, dass es im Moment das, was an Gematik-Kram, ja, bei mir in der Praxis vorgehalten wird, gut funktioniert. Also E-Rezepte funktionieren gut, E-AUs funktionieren gut. EPA ist noch kein Thema. Insofern bin ich davon auch noch nicht unmittelbar betroffen. Die ja anderen Dinge, also TI läuft im Moment und stört mich auch nicht. Im Gegenteil, ich finde auch, das E-Rezept, das hat sich gut etabliert. Wenn irgendjemand von der Gematik jetzt oder sonst wer zuhört, der was zu sagen hat, ich möchte endlich jetzt diese scheiß E-Überweisung auch haben, weil das ist das nützlichste Tool von allen, wenn wir digitalisieren, dass wir an Kolleginnen und Kollegen konkret überweisen können, dass wir Befunde uns hin und her schicken können über diesen Weg. Ja, das ist eigentlich das Nächste, was da kommen muss. Und ich finde, mir macht im Moment eigentlich der Gedanke Spaß, andere digitale Tools in der Praxis zukünftig zu verwenden, die jetzt unabhängig sind von dem ganzen Telematik-Infrastruktur-Kram, wo wir ja eigentlich nur nach außen Daten senden und empfangen, sondern intern einfach schauen, was wir für digitale Lösungen in der nächsten Zeit basteln können. Ob das jetzt telefonische KI-Annahme ist, ob das Chatbots sind, die auf Webseiten laufen, wo jetzt auch immer mehr Kolleginnen und Kollegen jetzt drauf zugreifen, ob das jetzt allgemein digitale Prozesse sind, Videosprechstunden etc.
Ganz simple Dinge, Abrechnung, Verwaltung, Lagerverwaltung, ja. All diese Dinge, die sehr analog sind, sind ja auch alles ganz wichtige Tools. Das Problem ist halt, dass dieser Umstieg ziemlich anstrengend ist. Und das sehe ich jetzt oder höre das auch immer wieder von Praxen, die einfach von diesen digitalen Tools, die in die Praxis kommen, alleine über die Gematik ein Stück weit überfordert sind. Wenn jetzt noch zusätzlich dann ein Chatbot kommt, zusätzlich noch eine digitale Lagerverwaltung, zusätzlich noch ein Impfmanagement-Modul, zusätzlich noch irgendeinen Online-Terminkalender, zusätzlich noch dies, dann sind die Kräfte auf einmal ziemlich gebunden in dem Management all dieser verschiedenen Ebenen. Und ich glaube, das wäre dann der nächste große Schritt, dass das intuitiver wird und sogar dieses Management der verschiedenen Tools automatisiert im Hintergrund läuft.
Mhm. Auch dafür wird es sicherlich in 2 Jahren KIs geben, denen du nur noch sagst, wie du was haben willst. Aber ich glaube, das ist eben ein Transformationsprozess. Ne? Das ist auf allen Ebenen ein Transformationsprozess und der erzeugt natürlich erstmal einen gewissen Abrieb. Ne? Das ist einfach anstrengend am Anfang. Das überfordert auch viele Kolleginnen und Kollegen, die müssen da ja auch am Anfang vielleicht erstmal gar nicht mitziehen, können sich das entspannt angucken, bis irgendwie die Lösungen sich etabliert haben. Ich glaube nicht, das muss man ja nicht übers Knie brechen. Die Telematikanbindung haben inzwischen eigentlich alle, also ich kenne niemanden mehr, der das nicht hat. Ich weiß gar nicht, wie man ohne Telematikanbindung arbeiten kann. Das ist ja eigentlich die größte Hürde gewesen und alles andere sind jetzt Add-ons und wenn jemand ein gut funktionierendes System hat, eine gut funktionierende Praxis mit einem tollen Team, was stabil gut funktioniert und die Prozesse alle eingeschliffen sind, dann ist das ja vielleicht auch gar nicht notwendig, dass man jetzt da auf Teufel komm raus anfängt mit dem Online-Terminkalender, Chatbots etc. Aber wenn so Situationen einfach eintreffen, wo man sagt, gut, ich muss mich zumindestens mal in die eine oder andere Richtung ein bisschen verändern, weil ich vielleicht nicht mehr so viel Personal finde, weil ich vielleicht auch, weil die Personalkosten auch gestiegen sind und das Ganze natürlich auch einen wirtschaftlichen Aspekt hat, ja, weil ich generell anders arbeiten will, ja, auch das sind ja alles Gedanken, die viele Kolleginnen und Kollegen haben.
Ja, aber da muss ich jetzt sagen, da bin ich besonders dankbar, dass Marc mit drin ist, weil das nochmal so eine gewisse einen gewissen zusätzlichen Fokus gibt, denn das, was ich immer wieder höre von Kollegen ist, ja, ihr in den Gemeinschaftspraxen könnt das machen. Dann kümmern sich 3 Ärzte darum, dass die Praxis läuft und der 4. hat dann Zeit für den Technikkram. Mhm. Und der Marc ist ja ein schönes Beispiel dafür, dass die Einzelpraxis von diesen digitalen Anwendungen auch profitiert und auch nicht überfordert ist. Und das ist tatsächlich eines der häufigsten Gespräche, die ich jetzt an der Basis mit Kolleginnen und Kollegen führe, dass gerade die in den Einzelpraxen völlig überfordert sind und die in den Gemeinschaftspraxen nicht, weil sie mehr Zeit hätten, das stimmt gar nicht, sondern vor allen Dingen, weil sie komplexere Strukturen leben und dann weniger Angst vor weiteren komplexen Strukturen haben.
Ja, es ist in der Einzelpraxis teilweise etwas schwierig. Ne? Andererseits lohnt sich es halt auch immer, ne? Weil wenn man einfach mal an bestimmten Stellen Zeit spart, dann rentiert sich das. Wir haben gerade als Beispiel diesen digitalen Telefonassistenten gehabt. Da waren meine Mitarbeiterinnen sehr skeptisch. Und jetzt kam die Situation Grippewelle. Die ist ja doch dieses Jahr wieder, sagen wir mal, interessant. Und dann hatten wir Vertretung für zwei Praxen. Und wir hatten Krankheitsausfälle. So. Und was machen wir dann? Und dann wurde eben eingeführt. Und dann haben die festgestellt, da kriegt man so ein Dashboard, wo man dann die Dinge abarbeiten kann. Und man kann dann selber priorisieren. Es entscheiden nicht 100 Leute jetzt anzurufen. Und der 101., der wichtig ist, fällt hinüber, sondern dieses Ding kann ja zig Anrufe gleichzeitig entgegennehmen und wir können dann priorisieren, die Leute zurückrufen. Und das ist tatsächlich ein riesengroßer Vorteil und das gilt für verschiedene andere Dinge auch. Aber ich muss auch zugeben, dass es Projekte gibt, also das ist dann immer ein Projekt, sowas einzuführen und das bleibt bei mir dann auch liegen. Ne? Ich glaube, ich bin seit 4 Wochen dabei. Weil es beim ersten Mal nicht geklappt hat, habe ich aufgegeben, mein Audiometrie-Gerät zu installieren. Das steht da immer noch. Und da darf man sich auch keine Illusionen machen, wenn man in der Praxis arbeitet und gleichzeitig Geschäftsführung und Technik und Mädchen für alles ist und aber auch Hauptleistungserbringer, da wird es halt schwierig zum Teil. Ist so.
Aber deswegen finde ich das gerade wertvoll, weil wir ja auch, und das sind immer noch die häufigsten Praxen, den Einzelpraxen Mut machen müssen, da ein Stück weit vorwärts zu gehen und mutig zu sein und diese Dinge auszuprobieren. Insoweit bin ich da immer etwas unglaubwürdig als große Gemeinschaftspraxis und bin sehr dankbar, Marc, dass du mit dabei bist.
Ja, vielen Dank.
Ja, jetzt haben wir heute so einen richtigen Laber-Podcast hingelegt. Wir wollten ja eigentlich ein bisschen fokussierter darüber sprechen, was so die aktuellen Probleme der nächsten Legislaturperiode sind, haben das auch angesprochen und sind dann wieder bei der Digitalisierung in den Praxen gelandet und was für Lösungen und Innovationen da möglicherweise in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Ganz spannend finde ich, dass wir auch planen, da in der nächsten Folge einen Kollegen zu Gast zu haben, der genau das sehr konsequent schon bei sich in der Praxis umsetzt. Also das, was wir jetzt so angerissen haben, wirklich als strukturiertes Konzept zu fahren, das wird sicherlich ein sehr spannendes Gespräch in dem Zusammenhang. Ansonsten kann ich allen Hörerinnen und Hörern noch sagen, es ist Wahl am Sonntag, geht wählen, guckt, wen ihr wählt.
Ja, ja. Bitte geht wählen. Ja.
Jede Stimme zählt, wisst ihr. Und wir hören uns dann in so 2-3 Wochen wieder hier bei uns im Podcast. Das war das Arztgespräch mit Christian Köhler, Tino Sommerbrot und Marc Hanefeld. Und unser ursprüngliches Thema war: Deutschland hat die Wahl, aber wer kümmert sich um unsere Gesundheit?
Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie teilt, wenn ihr sie positiv bewertet oder ihr unseren Podcast abonniert. Und geht bitte wählen.
Auf unserer Webseite das-arztgespräch.de findet ihr die Shownotes zur Folge inklusive der zugehörigen Informationen und Quellenangaben sowie natürlich alle anderen Folgen unseres Podcasts.
Schön, dass ihr uns zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.